Die vielen Gesichter der Depression im Zimmer 42. In den 3 Monaten auf der Depressionsstation habe ich viele Zimmerkollegen. Zimmer 42, wieder ein Viererzimmer, manchmal mit Fünferbelegung. Sardinendosen, ein Dreck dagegen. 42 ist ja bekanntlich die Antwort auf alle Fragen. Und ja, das stimmt. Durch meine vielen Bekanntschaften in Zimmer 42 habe ich die Depression in verschiedenen Ausprägungen kennengelernt. Hier ein paar, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Jakob, Tadeo, Roland, Hannes, Christian, Herr Kleinschmidt, Ingrid und Antonia. 8 Patienten, deren Krankheit ganz unterschiedlich verläuft. Das Einzige, was uns eint, ist die Diagnose Depression und die Depressionsstation in der Nussbaumstraße 7. Es sind zwar echte Patientinnen und Patienten, aber die Namen im Buch sind ein Produkt meiner Fantasie. Jakob. Patient Jakob. Bett vorne rechts. Etwa 35 Jahre alt, schulterlanges, krauses Haar. Keine definierte Frisur, eher typischer Professor. Über dem Bett hängt eine Fahne der Linken für mehr soziale Gerechtigkeit im Land. Ein herzensguter Mensch ist Jakob, freundlich, zuvorkommend. Einer, der dir das Essen holt und es für dich im Zimmer parkt, solltest du einmal nicht da sein. Immer Zeit für ein Gespräch. Seit mindestens 6 Jahren kämpft er gegen die chronische Depression. Sie will und will nicht weggehen. Er hat schon alles probiert, sämtliche Psychopharmaka, eine Lithiumtherapie und sogar die Elektrokrampftherapie. Die Depression blieb. In der Klinik nimmt er an sämtlichen wissenschaftlichen Studien teil, in der Hoffnung, dass doch noch etwas helfen kann, um sein Leiden zu lindern. Er spricht gern von vergangenen Zeiten, als es ihm noch gut ging. Mit leuchtenden Augen erzählt er mir von seiner Zeit im Gastroservice in den schönen österreichischen Skigebieten. Er ist ein Kämpfer, das steht außer Frage, aber im Laufe der Jahre ist aus dem kämpfenden Löwen eine ausgezehrte Hyäne geworden. Die Depression saugt dich bis auf die Knochen aus. Auch Jakob. Es gibt viele auf der Station, die nicht schlafen können. Oft ist der Aufenthaltsraum auch nachts noch gut besucht. Jakob hat genau das gegenteilige Problem. Er kommt einfach nicht aus dem Bett. An schlechten Tagen verbringt er jede freie Minute im Bett. Morgens um 7 weckt uns die Pflege. Sobald sie wieder aus dem Zimmer ist, wird die Decke abermals über den Kopf gezogen. Um 7.30 Uhr kurz aus dem Bett, um das Frühstück vom Ausgabewagen in Sicherheit zu bringen. Nicht, dass es ungegessen wieder mitgenommen wird. Danach schlafen bis 7.50 Uhr. Aufstehen, T-Shirt anziehen, Expressfrühstück, Toilette, Medikamente holen und zur ersten Therapie laufen. Vom Aufwachen bis 8 Uhr klingelt sein Wecker mindestens 5 Mal. Klingeling, Snooze, Klingeling, Snooze. Nach der ersten Behandlung des Tages liegt Jakob wieder im Bett. Er muss unglaublich erschöpft sein. Punkt 22 Uhr schläft er wieder wie ein Stein. Für die Pflege ist Jakob ein wichtiger Verbindungsmann. Man findet ihn einfach. Einen Depressionspatienten zu finden ist gar nicht so leicht. Man hat Termine, Ergotherapie, Morgenrunde, Qigong, Bewegungstherapie, Rückenschule, EKG, Psychotherapie, Rauchergarten. Alle sind ständig im Haus unterwegs. Die findest du nicht. Aber Jakob hast du immer im Bett gefunden. Er wurde zum Befehlsempfänger im Zimmer. Herr Jakob, sagen Sie bitte Herrn Reinbacher, dass er seinen Urinbecher noch abgeben muss. Ja, ich richte es ihm aus. Der V-Mann zieht sich wieder die Decke über den Kopf. Er tat mir unheimlich leid. Er war so ein netter Mensch, man musste ihn einfach mögen. An seinen guten Tagen konnte man erkennen, dass er wohl einmal ein sehr geselliger Zeitgenosse war. Mit der Zeit lernte ich seine prekäre soziale Lage kennen. Er hatte sich und seinen Vater, der auch schwer depressiv ist, in einem Bauernhof untergebracht. Aber der Bauer hat sie jetzt rausgeworfen vor dem Winter. Die beiden richten gerade einen Wohnwagen her, in dem sie jetzt wohnen wollen. Im Winter muss es dort furchtbar kalt sein. Er überlegte sich immer genau, wie viel Geld er ausgeben kann. Einmal wird ihm in der Gruppentherapie vorgeschlagen, dass er sich einen neuen lokalen Verein suchen soll, damit er wieder unter Leute kommt. Gute Idee eigentlich. Im Zimmer erzählt er mir dann, dass er das Geld für die Mitgliedsgebühr im lokalen Volleyballverein nicht hat. Sein Vater kann ihm auch keines auslegen. Die Möbel, die ihm von der ehemaligen gemeinsamen Wohnung mit seiner Freundin übrig geblieben sind, verkauft er gerade auf eBay. Das ist gutes Geld, von dem das Amt nichts weiß. sagte er. Die Freundin hat ihn wegen der Depression verlassen. Er hat sich an Sonntagen vereinzelt eine Kugel Eis gegönnt. Das war sein ganzer Luxus. Als er entlassen wurde, kam er noch einmal die Woche vorbei, um an einer Therapie teilzunehmen. Er war kein stationärer Patient mehr und somit war er vom Mittagessen abgemeldet. Ich habe immer Vorwände erfunden, warum ich heute auswärts essen werde und habe ihm mein Mittagessen überlassen. Er nahm es dankend an. Ich glaube, sonst hätte er einfach die harten Semmeln, die vom Frühstück übrig geblieben sind, gegessen. Das war das Mindeste, was ich für Jakob tun konnte. Die unzähligen Behandlungsversuche, jeden Euro dreimal umdrehen müssen, Stress mit dem Arbeitsamt, der bevorstehende Umzug vom Bauernhof in den Wohnwagen mitten im Winter. Das ist schon ein hartes Los. Mach's gut, Jakob. Du hast mir viel Demut gelehrt. Taddeo. Patient Taddeo, Bett hinten rechts, etwa 30 Jahre alt, kurze Haare, Eulenbrille. Antiquitätenhändler. Sehr, sehr zierlich. Die Pfleger haben Taddeo oft nicht geweckt, weil sie gar nicht gesehen haben, dass jemand unter der Decke liegt. Er hat mit der Decke über den Kopf geschlafen. Man musste schon genau hinsehen. Er war so mager, weil er in der Depression fast nichts gegessen hat. Er hat sich bereits flüssige Mahlzeiten besorgt, die er trinken kann. Dann muss ich mir nichts herunterwürgen und komme trotzdem auf ein paar Kalorien. So seine pragmatische Herangehensweise. Auch er war ein Kämpfer. Seit seiner Jugend hat die Depression ihn in seinen Fängen und die Platzangst, die Agoraphobie, lähmt ihn. Seinen engsten Freund in Berlin hat er schon Jahre nicht besucht, weil er nicht Bahn fahren kann. Einige Zeit geht es ihm gut, dann wieder schlechter. Wenn es miserabel ist, geht er in die Klinik. Eltern hat er keine mehr, nur ein paar Freunde sind ihm geblieben. Durch die lange Krankheit wurde Taddeo zum Experten für Depressionen. Er war der Einzige auf der Station, der dir alles über jedes Medikament sagen konnte. Eine wandelnde rote Liste gewissermaßen. Für meinen Geschmack hat er sich ein wenig zu gut ausgekannt. Seine Beratung anderer Patienten zu Wirkstoffen und möglichen Nebenwirkungen hat teilweise Angst und Schrecken auf der Station verbreitet. Die Behandlung seiner Depression hat er jedenfalls fest in seine eigenen Hände genommen. Das hat mich beeindruckt. Manchmal kam es mir so vor, als wäre er nur da, damit ihm die Ärzte die Medikamente verschreiben, die er haben wollte. Mich hat fasziniert, wie viel Rückgrat er in den Gesprächen mit dem Oberarzt hatte. Ich bin jetzt auch niemand, der seine Meinung nicht gerade heraus sagen kann, aber Taddeo, next level. Als ihm ein neues Medikament verabreicht wurde, brach er nach einer Woche selbst ab. Das sind mir zu viele Nebenwirkungen. Ich gehe wieder zu meinem alten Medikament zurück. Als es nach 4 Wochen mit dem alten Medikament noch immer nicht besser wurde, wollte er wieder mit dem ursprünglichen Medikament beginnen. Das war dem Oberarzt aber zu viel hin und her. Nachdem der nicht auf den Wechsel angesprungen ist, hat sich Taddeo um seine Entlassung bemüht. Dann gehe ich halt in ein anderes Klinikum und mache es dort. Respekt, Taddeo. Hannes. Patient Hannes. Bett hinten links, circa 55 Jahre alt. Er kam von weit her, irgendwo nördlich von Stuttgart. Seine Frau und sein Sohn haben ihn begleitet, als er in die Klinik gebracht wurde. Sie haben schnell den Koffer ausgeräumt und sind bald wieder verschwunden. Das war das letzte Mal für die nächsten 6 Wochen, dass ich einen seiner Angehörigen gesehen habe. Jetzt denken sich einige, wow, das ist gemein, 6 Wochen lang hat ihn niemand besucht. Ja, schon gemein, aber du musst auch die Frau verstehen. Wenn du dich jahrelang um einen depressiven Ehepartner kümmerst, benötigst du auch einmal eine Pause, sonst färbt die Depression schnell auf dich ab. Wenn beide kaputt sind, ist niemandem geholfen. Viel mit seiner Frau telefoniert hat er, sich oft beschwert, dass die Behandlung nichts bringt und dass die Ärzte hier keine Ahnung haben, dass er schnell nach Hause kommen will. Die ersten 2, 3 Wochen verbrachte er so wie ich davor im Bett. Geredet hat er nicht viel mit uns, kenne seine Geschichte daher nicht genau. Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine chronische Depression, die mit Lithiumtherapie und möglicherweise mit Gleichstromstimulation behandelt werden sollte. Hannes hat kein Smartphone und konnte deshalb nicht, so wie wir Jüngeren, die vielen Stunden des Tages mit Serienschauen totschlagen. Seine Tage waren furchtbar lang im kargen Krankenhauszimmer. So viele Fliegen auf der Zimmerdecke kannst du gar nicht zählen. Untertags war er ruhig, aber in der Nacht ist es losgegangen. Laut hat er herumgeschrien, was genau habe ich nicht verstanden, etwas auf Schwäbisch. Er schnarchte schon laut genug, aber das ständige Herumschreien war kaum auszuhalten. Es gipfelte darin, dass er auch noch schlafwandelte. Eines Nachts hat er sich zu mir und Jakob ins Bett gesetzt. »Hallo? Was geht hier ab? Wie sollen die anderen Patienten da gesund werden?« Der Schlaf ist in der Depression etwas so Fragiles. Wird dieser von extern zusätzlich gestört, ist es auch mit dem Heilungsfortschritt schwierig. Hannes hat nach ein paar Wochen Behandlung auf der Station freiwillig abgebrochen. Er wollte wieder zurück zu seiner Familie. Verständlich, wenn dich wochenlang niemand besucht. Mach's gut.